ARD. SWR Kultur. Forum.
Ende der Eskalation. Was taugt die Waffenruhe in Nahost? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die angekündigte Vernichtung des Iran scheint vorerst abgewendet. USA und Iran haben sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Die Straße von Hormuz soll für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts wird jetzt verhandelt. Aber mit welchen Aussichten? Darüber reden wir hier im Forum in SWR Kultur. Mit dabei sind Jörg Lau, er ist der außenpolitische Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Berliner Tagesspiegel. Und Karin Senz, eine ehemalige ARD-Korrespondentin in der Türkei und damit auch im Iran. Frau Senz, eine Katastrophe scheint fürs Erste abgewendet zu sein. Die von Trump angedrohte maximale Zerstörung des Iran findet nicht statt. Vielleicht ist sie aber auch nur aufgeschoben, man weiß es nicht. Das iranische Volk lebt ein Leben zwischen Hammer und Amboss. Es wird von den Mullahs und ihren Schergen und von den USA und dessen Militär bedroht. Wer hilft? Wer unterstützt eigentlich die Iranerinnen und Iraner?
Ich glaube, Sie merken schon an meiner Stimme, das ist eigentlich das Schlimmste, was man als jemand, der oft im Iran war und da auch noch Freunde hat, was man beobachten kann, dass die Menschen komplett auf sich allein gestellt sind, diesem Regime, das wie so ein angeschossenes Tier gerade agiert, und das kriegen wir ja alles nicht mit, komplett ausgeliefert ist, und die Welt, sie können das der Welt gar nicht zeigen, denn wir haben seit Kriegsbeginn, seit diesen 40 Tagen, kein Internet im Iran. Es gibt zwar immer wieder Wege, auch mal was rauszukriegen über VPN-Tunnel, aber alles in allem tröpfelt es raus. Ich habe heute noch mal Leute angeschrieben über WhatsApp und da ist kein zweiter Haken dran. Das heißt, meine Nachrichten haben es zumindest bis jetzt nicht in den Iran zu meinen Freunden dort geschafft. Und das ist einfach bitter. Und die merken eben auch, dass sie da praktisch auf sich allein gestellt sind.
Herr Lau, heute früh bin ich, sind Sie, ist vielleicht jeder hier mit der Frage aufgewacht, bomben die USA den Iran gerade in die Steinzeit oder nicht? Die Radionachrichten hatten dann Beruhigendes zu vermelden, sie tun es nicht. Wie haben Sie das da wahrgenommen?
Also erstmal, finde ich, muss man festhalten, was für eine Ungeheuerlichkeit darin liegt, dass alleine damit gedroht wird. Ich finde, selbst wenn man sagt, dass, ja, das hat er nur aus taktischen Gründen gemacht, der US-Präsident, das ist eine Überschreitung jeglicher Normen, die man so kennt von westlichen Staatsführern. Und das geht einfach überhaupt gar nicht. Und insofern, ich bin beruhigt, dass es nicht passiert ist. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass es nicht in dem Maße passiert, wie es angedroht hat. Eine ganze Zivilisation wird sterben, waren ja die Worte. Aber ich bin immer noch wie vom Donner gerührt davon, dass so etwas jetzt zum normalen Alltag zu gehören scheint, dass man mit der Auslöschung droht. Also, shocking.
Herr von Marschall, die USA werden uns immer rätselhafter und bedrohlicher, namentlich Ihr Präsident. Sind wir nur verwirrt, weil wir das Geschehen nicht richtig einordnen können? Steckt hinter der amerikanischen Außenpolitik und ihrem Krieg vielleicht doch ein großer Plan oder eine zumindest sinnvolle Idee?
Schwer zu sagen bei Trump, was er wirklich alles einbezieht, aber ich würde es eben auch nicht von vornherein ausschließen, dass er auch größere Pläne hat. Wenn man mal Venezuela und den Iran zusammennimmt, beides Staaten, wo China sehr große Ölvorkommen bekommen hat. Und wenn das unterdrückt wird, könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass dahinter der Plan steckt, der eigentlichen Konkurrenz für die Vereinigten Staaten, also China, das Leben schwerer zu machen. Aber zurück nochmal zum Iran. Ich möchte einfach sagen, ich verstehe, was Jörg Lau gesagt hat. Natürlich finden wir das alles ganz schrecklich, dass so geredet wird. Und auf der anderen Seite ist Trump schon immer ein Lautsprecher gewesen und ein Prahlhans, der sowohl in positiven wie in negativen Wortwahlen ins Extreme geht. In Gaza verspricht er goldene Zeiten, im Iran verspricht er jetzt goldene Zeiten. Gestern hat er noch mit der Auslöschung einer Zivilisation gedroht. Das darf man nicht alles für bare Münze nehmen. Und ich muss sagen, ich selber bin ja ganz gespalten, wenn ich mir überlege, was will ich denn eigentlich? Na, ich meine, ich kenne kaum Menschen auch in Deutschland und schon gar nicht unter Exil-Iranern, die sich nicht wünschen, dass dieses Mullah-Regime gestürzt wird. Dass diese 50 Jahre Terror endlich mal ein Ende haben. Sowohl Terror im Iran als auch Terror in den Nachbarstaaten. Und dann wünscht man sich natürlich, dass sowas nicht gewaltsam, sondern friedlich geht. Wenn man dann drüber nachdenkt, wie sowas friedlich gehen soll, es geht eben nicht friedlich und aus dem Iran heraus wird das auch nicht kommen, solange die Mullahs und ihre Schergen die Maschinengewehre und die Maschinenpistolen haben und die mutigen Menschen, die protestiert haben, auf die Straße gehen, die sind halt unbewaffnet. Und im Januar hat das nach Schätzungen 30.000 Menschen, Demonstranten, das Leben gekostet und wahrscheinlich eine sechsstellige Zahl ist zusätzlich zu denen, die schon vorher in den Gefängnissen waren, auch noch in die Gefängnisse gekommen. Wenn es von dort nicht kommt, ja, woher soll es denn kommen? Also deswegen, ich bin da sehr zwiespältig, ob ich das alles so nur verurteilenswert finden kann, dass die Amerikaner und die Israelis zumindest versucht haben zu sehen, wie weit man kommt. Und es ist halt eher sozusagen die traurige Seite, wenn am Ende eben nicht Regime-Change steht, sondern nur Zeitgewinn, was ja. die Zerstörung betrifft, dann muss man sich halt auch die ethische und die moralische Frage stellen, war es das wert? Aber ich wollte nur noch mal sagen, ich finde das nicht einfach zu beurteilen.
Aber eine Nachfrage hier noch. Er hat ja nicht nur eine sehr robuste Sprache benutzt, sondern geradezu eine bewusst vulgäre Sprache. Er hat Dinge gesagt, die selbst in den Amerikanern befremdlich vorkommen müssen. Das F-Wort kam darin vor. Warum macht er denn das jetzt? Ja, und wie kommt das an? Intern in den Vereinigten Staaten, aber international eben ja auch.
Ja. Ja, also in Amerika können sie eine klare Teilung vornehmen, nicht? Also es gibt ja die MAGA-Base, also die Make America Great Again-Basis, die findet, wenn Trump innenpolitisch eine Wortwahl benutzt, die als nicht PC, nicht politisch korrekt gilt, finden die das ganz, ganz toll. Das sind jetzt gleichzeitig die Leute, die den Krieg ganz schlecht finden, weil sie eigentlich gehofft haben, dass Donald Trump, wie versprochen, der erste Präsident ist seit langem, der keine neuen Kriege beginnt und alte beendet. Und deswegen ist das von Trump ganz gezielt gemacht. Und ich rechtfertige es nicht. Sie haben mich nur gefragt, ich versuche es zu erklären. Das ist eine direkte Wortwahl, die sich an die skeptische MAGA-Basis wendet. Und es ist eine Art von Wortwahl, die sonst innenpolitisch von dieser MAGA-Base ja geradezu begrüßt wird, dass er sich nicht an die Regeln hält und dass er Sprache benutzt, die von der Gegenseite, den Demokraten, den Intellektuellen, den Universitätsleuten als nicht zulässig bezeichnet wird. Nicht? Insofern ist es der Versuch, gerade bei den Amerikanern, die bei denen der Krieg nicht populär ist, zu punkten.
Hello. Ich finde, hier zeigt sich aber auch eine Art von Verzweiflung. Dieser Extremismus, dieser Äußerungen zeigt doch, dass er versucht, die Sache mit Drohungen und mit Gewalteinsatz zu Ende zu bringen, weil er sich eben vollkommen verrannt hat in dieser Sache. Und da würde ich nochmal zurückkommen auf Ihre Position, Herr von Marschall, Sie haben es wenigstens versucht, die Israelis und die USA. Ich finde, das ist eine falsche Alternative, die da aufgemacht wird. Das geht nicht darum, entweder gar nichts tun oder Krieg führen. Der Iran war vor diesem Krieg, das Regime, möchte ich lieber sagen, am schwächsten Punkt seiner Geschichte. Sie haben erwähnt den Aufstand der Bevölkerung. Sie hatten im letzten Jahr hinnehmen müssen, dass die Atomanlagen zerstört werden. Sie sind in der Region verhasst und isoliert. Ihre Stellvertreterarmeen sind überall dezimiert worden von Israel, was ich auch richtig finde aus israelischer Sicht und auch aus unserer Sicht. So, und jetzt sagt man plötzlich, wir müssen jetzt diesen Krieg führen. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und das Schlimme kann ja nun sein, wenn das Regime überlebt, dass es noch brutaler gegen die Bevölkerung vorgeht, dass es mit der Straße von Hormuz jetzt ein neues Machtmittel in den Händen hat, das sie vorher nie benutzt haben, weil sie auch Angst davor hatten, was passiert, wenn sie dieses Mittel ziehen. Jetzt haben sie gemerkt, sie können die ganze Welt erpressen mit ganz geringen Mitteln. Ja, es nützt eben nichts, die allermodernste Armee der Welt zu haben und KI-gestütztes Ziel erfassen und was nicht alles, wenn diese Art von asymmetrischer, hybrider Kriegführung offenbar nicht vorher mitbedacht ist. Und insofern glaube ich, hat man leider hier wenig erreicht, die ganzen Ziele, bis auf die Reduktion des Raketenprogramms. Da kann man wahrscheinlich einen Haken dran machen. sind nicht erreicht. Und wir haben keine Perspektive vor Augen, wie das Ganze in einer politischen Lösung enden soll.
Oder vielleicht also doch, Frau Senz, da wollte ich gerade nochmal auf Sie zukommen. Die Waffenruhe von 2 Wochen ist ja auf Vermittlung Pakistans entstanden und dort in Islamabad sollen am
Darf
Freitag...
Darf ich ganz kurz bei Ihrer Frage nochmal, ich würde gerne auf das eingehen, was gerade gesagt wurde. Denn wenn man sagt, das Regime war vor dem Krieg so schwach wie nie, mag sein, heißt aber nicht, dass es schwach war. Also das widerspricht sich nicht, aber man vermittelt durch so eine Formulierung sehr, dass der Iran ja sozusagen da an der Stelle schwach war. Und wir sehen eben, dass er es nicht war, dass er immer noch pro Tag, ich glaube, 50 ballistische Raketen abschießen kann, 100 Drohnen abschießen kann und das wird er auch noch eine Weile so durchhalten können. Ob die atomaren Anlagen im Sommer bei dem 12-Tage-Krieg zerstört wurden, da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Unter anderem hat ja Israel darauf auf diesen Krieg jetzt damit gedrängt, dass das eben nicht so ist. Im Endeffekt weiß es wirklich keiner ganz genau. Also das, glaube ich, muss man auch erstmal so festhalten. Und von dem her finde ich das schwierig, das sozusagen so eindeutig zu sagen. Ohne jetzt den Krieg zu rechtfertigen oder auch nicht. Ich habe mit vielen Leuten im Iran vor dem Krieg jetzt auch gesprochen, die mir gesagt haben, wir brauchen die Amerikaner, wir schaffen das nicht alleine. Ich war da immer schon wieder vorsichtig, weil ich Trump einfach auch nicht über den Weg getraut habe bei dem Erreichen seiner Ziele eines Regime-Changes. Und wenn jetzt teilweise von einem Regime-Change nach einem schon vollzogenen gesprochen wird, dann stimmt es in einem ganz, ganz klitzekleinen Bereich. Nämlich, wir haben vorher ein sogenanntes Mullah-Regime mit Khamenei gehabt. Aber auch damals waren die Revolutionsgarden schon ein sehr starkes Element und Khamenei war, ich glaube, 86, wenn ich mich nicht irre. Also viele haben auch darauf gewartet, dass er sozusagen eines natürlichen Todes stirbt und dann die Revolutionsgarden vollends übernehmen. Ich war mir manchmal gar nicht sicher, wie stark Khamenei eigentlich noch ist und wie sehr er sozusagen, wie sehr schon andere Mächte in diesem Land, und es sind in der Regel nicht nur eine Macht, und auch Khamenei, glaube ich, war nicht der einzige, der da wirklich die Macht hatte. Es wurde oft so dargestellt, aber ich glaube, dass die Revolutionsgarden damals schon sehr stark waren. Und jetzt gibt es einen Mojtaba Khamenei, den man nie gesehen hat, seitdem er in Power ist, ja. Aber der vorne weggeschoben wird, aber im Endeffekt ziehen die Strippen im Moment die Revolutionsgarden.
Dann nochmal meine Frage. Mit dem Wunsch, noch eine kleine Perspektive zu entwickeln. Es soll jetzt ja Friedensgespräche in Pakistan geben und die Frage ist schlicht und einfach, warum gerade Pakistan? Warum ist dieses Land plötzlich so prominent auf der diplomatischen Bühne und mit welchem Zweck will man da miteinander reden? Am Freitag sollen ja tatsächlich Amerikaner und Iraner direkt aufeinandertreffen, heißt es.
Also so ein Zusammentreffen war ja eigentlich, sag mal, wenn wir die Verhandlungen über das Atomabkommen, die ja in den letzten Monaten auch noch gelaufen sind, gab es das ja überhaupt nicht. Da saßen die Amerikaner sozusagen immer im Zimmer nebenan und es wurden Briefchen hin und her getragen. Das ist jetzt definitiv anders. Warum Pakistan? Ganz ehrlich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Da rätseln, glaube ich, viele. Wir haben aber verschiedene Länder immer wieder auch gehabt, die versucht haben zu vermitteln. Zuletzt war es der Oman, der da sehr stark aktiv war. Jetzt ist es Pakistan. Auch die Türkei ist anscheinend in diesem Prozess im Hintergrund involviert. Wie stark kann ich im Moment oder vermag ich nicht zu sagen. Den neutralen Vermittler, glaube ich, gibt es in dem Zusammenhang nicht. Man ist, glaube ich, schon froh, wenn man überhaupt jemanden findet, der in eine Vermittlerrolle gehen möchte. Wo kann das hingehen, wenn wir uns anschauen, was der Iran möchte? Der möchte sein Atomprogramm fortsetzen. Er möchte eine Kontrolle über die Straße von Hormuz haben. Er möchte sein Raketenprogramm. Er will sich nicht beschneiden lassen bei seinen Stellvertretern. Dann sind das alles übrigens Dinge, die wir im Atomabkommen von 2015 aufgeführt gesehen haben, wie sie eingegrenzt werden sollten. Und genau das möchte ja Trump jetzt eigentlich auch wieder. Ja? Also er steht genau auf der anderen Seite. Ich bin sehr gespannt, wie sich daraus eine Schnittmenge ergeben soll.
Was wissen wir bislang von dem 10-Punkte-Plan, den der Iran vorgelegt hat? Präsident Trump hält ihn für eine Arbeitsgrundlage. Politische Beobachter sprechen von einer massiven strategischen Niederlage, wenn die USA darauf eingehen. Also was steht da drin? Herr von Marschall,
also da stehen lauter Maximalforderungen drin, Also es soll einen Waffenstillstand an allen Fronten geben, auch im Libanon, was die Israelis definitiv nicht wollen, weil die wollen weiter die Hezbollah bombardieren. Es geht um Sanktionserlass, es geht um Reparationsforderungen des Iran an die Amerikaner. Es geht darum, das hat Frau Senz schon erwähnt, dass man weiter das Recht zur Anreicherung von Uran behält. Und. Also das sind eigentlich lauter Forderungen, die den Kriegszielen Trumps zuwiderlaufen. Deshalb sehe ich in dem schnellen Anerkennen, ich glaube, er hat das gar nicht gelesen, ehrlich gesagt, ich sehe darin eher eine Art von Verzweiflung auf seiner Seite, dass er die Sache jetzt zu Ende bringen will, weil das unpopulär ist, auch im eigenen Land, ja, auch bei seiner MAGA-Basis, das hat Herr von Marschall ja schon aufgerufen. Und das ist keine Grundlage für Verhandlungen. Auf dieser Basis kann man sich nicht einigen. Vor allen Dingen eben, ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, wenn die Straße von Hormus ein Dauerproblem wird, wenn die da sozusagen so eine Mautstelle errichten, die Iraner, und sagen so, jedes Schiff, das hier durchfährt, zahlt uns 2 Millionen, dann haben die ja eine bessere Situation als vor dem Krieg. Also so kann das nicht enden, auch nicht für alle die Anlieger dort, die auf diese freie Schifffahrt dort angewiesen sind.
Ja, also das sind natürlich Maximalforderungen, genau wie Jörg Lau gesagt hat. Und Trump wird auf viele von den Punkten gar nicht eingehen, egal ob der jetzt gesagt hat, seine Verhandlungsgrundlage, das ist auch wieder nur damit er sagt, ja, die Gespräche können stattfinden. Ob die überhaupt Erfolg haben werden, da kann man skeptisch sein. Man kann es einerseits hoffen und auf der anderen Seite skeptisch sein. Wenn, gibt es maximal so einen Minimalkonsens, dass es halt irgendeine Regelung sein muss, die sowohl die Iraner als Erfolg verkaufen können, wie auch Trump als Erfolg verkaufen kann. Und da geht es im Wesentlichen um die Straße von Hormuz, die jetzt aber für Trump nicht so wichtig ist, weil die Amerikaner sind ja nicht abhängig von diesem Öl. Amerikaner produzieren selber mehr Öl und Gas, als sie selber verbrauchen, diese Nettoexporteur. Sie spüren es halt nur darüber, dass der Ölmarkt ein Weltmarkt ist, nicht? Und es hilft einem gar nichts zu sagen, ja, ich brauche dieses spezielle Öl ja gar nicht. Wenn halt weltweit die Ölpreise steigen wegen Verknappung, spüren das halt alle und nicht nur diejenigen, das sind ja im Wesentlichen Asiaten, die das iranische Öl und das Golföl abnehmen, zu einem kleineren Teil noch die Europäer, die Amerikaner brauchen es nicht. Also diese Straße von Hormuz, die ist für Asien ganz, ganz wichtig und sie ist natürlich für Deutschland und Europa wichtig und für die Amerikaner indirekt wichtig. Ich sage das nur deshalb, weil man sich nicht, das ist eher meine Befürchtung, dass Trump da noch am ehesten Kompromisse macht, weil er sagt, das trifft uns doch gar nicht direkt, sondern nur indirekt. Und dann muss er natürlich sagen können, dass er von den Kriegszielen viele erreicht hat. Und da ist ganz interessant, wer das noch nicht gelesen hat. In der gestrigen Ausgabe hatte die New York Times einen Artikel darüber, wie es überhaupt zu der Entscheidung gekommen ist. Warum Trump in diesen Krieg hineingegangen ist, wer in seinem engeren Feld dagegen war, wer ihn dazu gebracht hat. Und um es sehr knapp zu machen, im Wesentlichen die entscheidende Figur war Benjamin Netanyahu, der ihn dazu gebracht hat. Und der Großteil des Kreises um Trump war skeptisch. Die Militärs, die gesagt haben, wenn überhaupt, haben wir 2 Kriegsziele. Und das ist das Atomprogramm und das Raketenprogramm noch viel weiter zerstören, als wir das ja angeblich schon im letzten Sommer geschafft haben. Kamen ja schon die Zweifel, nicht? Das ist dann Zeitgewinn. Und natürlich wird es auch Fortschritte geben, dass der Iran jetzt nach diesem Krieg seine sogenannten Proxies, also die Hezbollah im Libanon, die Hamas im Gazastreifen, die Houthis im Jemen und so weiter, nicht mehr in dem Maße unterstützen kann, weil die halt jetzt ganz andere ökonomische Probleme haben und nicht irgendwie Geld, das sie dafür und Waffen, die sie dafür abgeben können. Also der Iran ist schon schwer getroffen. Wie schwer, wissen wir nicht ganz genau. Aber natürlich ist er in einer ganz schlechten Position. Und die weitergehenden Ziele, Regime Change, das gibt's halt jetzt nicht, wenn es bei den Verhandlungen bleibt und Trump nicht sagt, die Verhandlungen sind so schlecht gelaufen, dass ich doch wieder anfange, über militärische Lösungen nachzudenken. Wir haben nur Leadership Change. Und auch das ist natürlich eine Schwächung des Regimes. Kann sich ja jeder mal vorstellen, wenn in seinem eigenen Bekanntenkreis, also ob das nur die Firma ist oder man sich halt ein großes Unternehmen vorstellt, wo die ersten zwei Linien der Führung in jedem Bereich weggeschlagen worden sind. Ja, natürlich, da gibt es Stellvertreter und Stellvertreter der Stellvertreter, die dann da reinkommen. Aber die sind natürlich nicht im selben Maße effektiv wie Menschen, die das schon seit Jahren und Jahrzehnten leitungsmäßig machen. Und Trumps Überverkaufe war halt, dass er behauptete, dass er alle vier Kriegsziele erreichen kann, inklusive des Regime-Changes und des friedlichen Wandels. Und er hat im Prinzip nur zwei Sachen erreicht. Und das ist halt die Dezimierung von Atom- und Raketenprogramm plus, dass der Iran nicht mehr so als Hegemonialmacht agieren kann, wie er das noch vor kurzem konnte.
Wie erklären Sie sich eigentlich die doch recht defensive Haltung der reichen Ölstaaten am westlichen Ufer des Persischen Golfes? Da hört man wenig, vielleicht weil sie so diskret sind oder weil sie sich tatsächlich raushalten.
Naja, die sind im Wesentlichen jetzt Opfer und das ist ja jetzt auch sozusagen eine sehr zweischneidige Strategie des Irans, dass er, weil er den Israelis und den Amerikanern natürlich militärisch überhaupt nicht gewachsen ist und denen militärisch sehr wenig entgegenzusetzen hat, dass er halt dieses, wir schlagen wild um uns und wir treffen dann eben zivile Ziele, ist ja auch interessant, wenn die Amerikaner duale Ziele, auch zivile bombardieren, dann ist das der große Zivilisationsbruch. Der Iran macht das seit Beginn des Krieges, dass er Flughäfen beschießt, Entsalzungsanlagen, Ölraffinerien und so weiter und so fort. In Staaten, die überhaupt nicht beteiligt sind offiziell an diesem Krieg, nämlich die arabischen Nachbarstaaten, nicht? Auch das ist ein schwerer Zivilisationsbruch, was der Iran da macht. Dort nehmen wir es halt nur nicht so übel. Der UN-Generalsekretär ja auch nicht, nimmt das offenbar nur einer Seite übel, der anderen nicht. Also ich würde aber auch sagen, dass die Israelis und die Amerikaner gar kein großes Interesse haben, dass die arabischen Staaten militärisch eingreifen, weil das die Operation ja nur verkompliziert, mit wem man sich da noch alles absprechen muss. Es hat ja zu Beginn des Krieges auch mal Friendly Fire von kuwaitischer Luftabwehr, die dann amerikanische Jets getroffen hat und nicht gegnerische, nicht? Das hat es ja auch schon gegeben. Also vielleicht trauen die Araber ihren eigenen militärischen Fähigkeiten auch nicht so sonderlich.
Frau Senz, vielleicht wissen Sie das. Sie haben ja auch lange Zeit da im Nahen Osten verbracht. Wie kommt das? Das Geschäftsmodell der Ölstaaten geht ja wirklich den Bach runter. Also ihr Öl werden sie nicht mehr los, weil die Schiffe nicht durch die Meerenge kommen. Die Touristen kommen auch nicht mehr, weil die Gegend zu unsicher ist und sie nicht mehr mit dem Flieger zurücktransportiert werden können. Es gibt immer noch Frachtschiffe und auch Kreuzfahrtschiffe, die da festliegen im Persischen Golf. Sollte man nicht eigentlich erwarten dürfen, dass die etwas entschiedener, aggressiver, wütender reagieren?
Also ich glaube, zum einen möchte man sich nicht noch mehr zum Ziel des Iran machen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und der andere Punkt ist, auch Saudi-Arabien beispielsweise hatte sich ja in letzter Zeit mit dem Iran ein Stück weit arrangiert. Also man hat ja ganz früher immer vom Erzfeind in der Region gesprochen. Und das hat sich ja, sage ich mal, deutlich abgeschwächt. Also man war sich jetzt noch nicht immer grün, aber man hat in verschiedenen Feldern, beispielsweise auch beim Jemen, doch auch, sage ich mal, Anknüpfungspunkte gefunden. Und gerade weil man eben so eine gewisse, ich sag's mal sehr vorsichtig, eine Stabilität gefunden hat, eine Umgangsweise, glaube ich, will man nicht sozusagen in ein komplettes Chaos versinken. Also angenommen, diese Nachbarländer würden sich jetzt alle einmischen, dann versinkt der Nahe Osten noch mehr im Chaos, als er das eh schon tut.
Ja, das sehe ich genauso. Die haben ja auch nicht die Mittel dazu. Sie sind unter dem Schutzschirm der Amerikaner. Mhm. Und ich glaube, da wird sich aber eine interessante neue Denkweise möglicherweise durchsetzen, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, unter diesem Schutzschirm zu sein. Denn wenn die Sache jetzt nicht irgendwie gut ausgeht mit einem Arrangement, das ich jetzt noch nicht sehe, dann haben die Amerikaner einen Krieg angefangen, den sie nicht wirklich erfolgreich zu Ende bringen können. Der Iran ist weiter in der Lage, das haben wir hier gerade auch erwähnt, enorme Schäden anzurichten. Die Wirtschaftsschlagader der Region ist im Moment abgeklemmt. Und das ist doch ein grauenhaftes Ergebnis, was für eine Hybris der Supermacht unter Donald Trump spricht, der glaubte, er kann mit einem kurzen, gewaltigen Krieg dort das Regime zur Kapitulation zwingen. Der kann sozusagen dieses Venezuela-Modell jetzt in Groß und im Nahen Osten noch einmal auflegen. Und das wird auf jeden Fall so nicht gelingen. Und Wenn er jetzt sagt, ja, das ist nicht mein Problem, ob die Straße von Hormus wieder frei wird, dann werden sich in den Hauptstädten der arabischen Welt viele Leute denken, ja, aber okay, aber unser Problem ist es schon und wir haben nicht die Mittel, das in den Griff zu kriegen.
Ich würde gerne den Punkt nochmal auch aufgreifen, was, ich sage mal, so eine Art Maut für die Straße von Hormus betrifft. Das wäre in vielerlei Hinsicht absolut fatal, denn der Iran ist ja vom internationalen Zahlungsverkehr, von internationalen Geschäften durch die Sanktionen, ich war immer gestaunt, dass es noch mehr Sanktionen geben kann, weil dieses Land ist ja schon seit fast 40 Jahren seit über 40 Jahren unter Sanktionen und hat zwar Wege gefunden, drum rumzukommen, aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, die Wirtschaft, und das haben wir ja gerade auch in den letzten Monaten nochmal gesehen, ist fatal, den Leuten ging es schlecht angenommen. Die würden jetzt an Devisen kommen, ja, dann hat es nicht nur für, sage ich mal, die militärische Ausrüstung, für die Proxys in den anderen Ländern einen großen Effekt, sondern man kann natürlich auch im Land wieder sein Klientel besser bedienen, also sprich die Anhänger der Revolutionsgarden protegieren. Und das heißt auch, dass die Opposition wieder ein Stück, also die Opposition im Land auch wieder ein Stück weit abschmilzt, denn viele Leute sind ja jetzt auch in den letzten Monaten auf die Straßen gegangen, weil es wirtschaftlich einfach nicht mehr ging und weil eben auch Leute, die vorher noch mit dem Staat ganz gut gelebt haben, plötzlich das eben nicht mehr konnten. Also angenommen, es würde in dieses Land auf welchem Weg auch immer, ob es jetzt eben über eine Maut an der Straße von Hormus wäre oder aber indem Trump irgendwelche Öldeals oder Gasdeals mit dem Iran macht, das stand ja auch mal im Raum, dann wäre das in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe, wenn dieses Regime wieder an Geld kommt und damit arbeiten kann in jederlei Hinsicht.
Und nur nebenbei bemerkt, es gibt ja auch ein Seerechtsübereinkommen bei den Vereinten Nationen mit dem Namen UNCLOS und danach ist das Durchfahrtsrecht frei. Das ist die gute Nachricht, die schlechte ist, die USA haben es nicht ratifiziert und die Iraner auch nicht. Aber so ein bisschen Hoffnung darf man doch wohl schon mal ins Völkerrecht haben, zumindest die deutsche Bundesregierung hat es.
Naja, also da haben sich die Zeiten wirklich drastisch gewandelt. Auch vor 30 Jahren wurde das Völkerrecht nicht zu 100% durchgesetzt, aber zu einem wesentlich höheren Maße gab es Beteiligte am internationalen Geschehen, die sich immer noch verpflichtet fühlten. Und das ist heute wirklich anders und da müssen wir uns leider dran gewöhnen. Aber ich würde nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, wie nachhaltig agiert sozusagen Trump. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass wir eine Mischung haben aus einer durchaus Entschlossenheit, Dinge zu tun, die andere Präsidenten vor ihm so nicht gemacht hätten. Dann denkt man, oh, der ist ja nur offenbar doch entschlossen, wild entschlossen und wird hoffentlich die Sache dann auch zu Ende bringen. Und genau das tut er da nicht. Also bei allen Anwendungsfällen, die wir jetzt gesehen haben in diesem Jahr, Venezuela, auch versprochen worden, dass nach so und so vielen Jahren Wahlfälschung und Terrorunterstützung, Terror ist jetzt ein bisschen zu viel, Rauschgift-Unterstützung und Millionen Menschen in die Flucht getrieben, was die Nachbarländer destabilisiert hat, dann würde er Regimewechsel machen. Stattdessen arrangiert er sich mit der bisherigen Stellvertreterin von Maduro. Wenn wir noch ein bisschen ein Stück zurückgehen, Gaza-Krieg, was sind die da groß getönt, dass jetzt die große Chance besteht? Der entscheidende Punkt, die Entwaffnung der Hamas, damit sie keine Rolle mehr spielt. Das sollten übrigens nach Trumps Vorstellung auch die Pakistani tun, aber tun sie bisher nicht. Da kommen wir auch nicht weiter. Da kann man dann nur sagen, dann kommt der nächste Gaza-Krieg in 2 bis 3 Jahren, sobald die Hamas sich erholt hat und wieder Waffen gesammelt hat. Dann ist das der alte Kreislauf. Dann hat Trump eben grundsätzlich nichts verändert. Und das haben wir jetzt im Iran wieder. Die Ansage war, er will grundsätzlich etwas verändern. Auf welchem Weg auch immer. Und wenn er merkt, dass das mit den Mitteln, die er sich vorgestellt hat, nicht funktioniert, dann ist er eben auch bereit, wieder sich zu arrangieren. Und das ist das eigentliche Problem. Man darf halt solche grundsätzlichen Dinge erstens nur ankündigen und zweitens auch nur anfangen, einen Krieg, nicht, mit Toten und enormen Verwüstungen, wenn man dann auch entschlossen ist, die Sache zu Ende zu bringen. Und das ist Trump offenbar nicht. Und das werden wir alle zu spüren bekommen. Und es wird uns nichts helfen, dass wir das sozusagen alles ausdeuten, wie schlecht und unmoralisch, unethisch das ist, wie Trump da vorgeht und wie widersprüchlich und so weiter. Am Ende zahlen wir alle die Zeche. Alleine sich darüber beschweren, wird uns nicht retten.
Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Berliner Tagesspiegel. Jörg Lau, außenpolitischer Korrespondent der Zeit. Und Karin Sens, ehemalige ARD-Korrespondentin für Türkei und Iran. Wir diskutieren hier im Forum in SWR Kultur zum Thema Ende der Eskalation. Was taugt die Waffenruhe in Nahost? Ja, man kann sich nicht mehr auf alles verlassen. Trumps Drohung, die iranische Zivilisation zu zerstören, Brücken, Straßen und Kraftwerke zu zerstören, erinnert fatal an das, was Putins Russland gerade in der Ukraine unternimmt. Gehören die USA noch zur westlichen Wertegemeinschaft und damit auch zur NATO, die eben diese Werte verteidigen soll?
Da würde ich sagen, ja, die USA ja. Dieser Präsident hat allerdings schon im Wahlkampf seine Verachtung für die NATO praktisch zum Thema gemacht. Das war ja sein Schlager bei all seinen Veranstaltungen, dass er gesagt hat, wenn diese Leute nicht zahlen, so als wäre die NATO ein Gegenüber und nichts, wo die USA der wichtigste Teil sind, wenn diese Leute nicht zahlen, dann werde ich Putin mit ihnen machen lassen, whatever the hell he wants. Ja. Also da hat, glaube ich, niemand Illusionen, dass Trump selbst an der NATO hängt. Ich glaube, es wird durch all diese Krisen, die wir jetzt schon in diesem Jahr erlebt haben, deutlich, dass die USA dabei sind, von einer Ordnungsmacht, als die wir sie immer erlebt haben in Europa, zu einer Unordnungsmacht zu werden, die dauernd unberechenbar sind und Chaos stiften. Und wir haben das Problem, dann immer wieder reaktiv in die Schadensbegrenzung zu gehen. Und ich glaube, die Konsequenz daraus müsste sein, nicht, dass man die NATO aufgibt und jetzt irgendwelche großen Gesten macht, sondern dass man diese NATO stark europäisiert. Das heißt, dass wir immer mehr Verantwortung und Funktionen darin übernehmen, die bisher noch die Amerikaner innehaben. Und das muss schnell angefangen werden. Wir fangen ja schon an, in Deutschland auch aufzurüsten, uns wehrhafter aufzustellen. Aber diese Struktur der NATO, die für uns eine enorme Bedeutung hat als unsere Sicherheitsgarantie hier in Europa, die muss man jetzt von innen her anfangen umzubauen. Die muss nicht so sein, wie die Amerikaner sie auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges haben wollten, als so eine Art Interventionsmacht, die global überall eingreifen kann. Die NATO, die wir brauchen, muss nur etwas besser als die Russen sein. Und das kann auch eine europäisierte NATO sein. Das ist meine Konsequenz aus dem, was wir gerade erleben.
Was natürlich besonders spannend ist, denn gerade mit Blick auf die Türkei, die ja die zweitgrößte Armee innerhalb der NATO hat und die ja durchaus auch immer als problematischer Partner innerhalb der NATO thematisiert wurde. Und wir haben das ja auch beispielsweise beim Ukraine-Russland-Krieg gesehen, als es darum ging, ob Finnland oder Schweden mit reinkommen. Da ist ja auch kein ganz einfacher Partner, aber vielleicht auch nochmal auf dieses westliche Werte, also ich habe das in der Türkei auch immer wieder erlebt, dass man da auch langsam einfach nicht mehr ernst genommen wird angesichts solcher Aktionen. Und zwar nicht jetzt bei Präsident Erdogan, sondern auch bei den Menschen, die irgendwann mal sagen, was sind denn eigentlich eure Werte noch, wenn ihr so agiert und wenn das plötzlich aus dem Westen auf uns zukommt. Also und ich glaube, das erleben wir, um auf den Iran zurückzukommen, eben auch immer mehr. Also man ist so enttäuscht worden von dem, was praktisch jetzt bei diesem Krieg passiert und dieser Tweet oder diese Message gestern von Trump richtet, glaube ich, im Land bei den Menschen dort so einen Schaden an, den wir noch gar nicht wirklich abschätzen können. Gerade was eben mit Blick auf Werte angeht und wohin man sich eigentlich noch orientieren soll. Und das ist wirklich, angeblich würden jetzt von der Türkei aus auch wieder Leute in den Iran gehen, um ihr Land zu verteidigen. Ich habe mich heute mit jemandem an der Grenze unterhalten, die sagte, wir haben schon jemanden getroffen, der jetzt da seinen Wehrdienst ableisten möchte, der war aber schon auch vorher ein Regimeanhänger. Es ist jetzt also nicht so, dass das Regime den großen Zulauf aus der Opposition bekommt, aber nichtsdestotrotz wird es die aktuelle Situation inklusive auch, dieser, westlichen hochgehaltenen Werte, die zerschlagen werden von Trump, wird es das ausnützen für seine Propaganda. Und das werden wir erst in den nächsten Monaten sehen, was das tatsächlich auch im Land ausmacht. Und ich finde, bei all dem, was wir auch jetzt gerade auf der großen politischen Landkarte sozusagen uns angeguckt haben, darf man nie vergessen, was die Menschen in diesem Land, sind immerhin 90 Millionen, die da sind, in den letzten Jahren mitgemacht haben.
Also ich weiß nicht, bei dieser ganzen Wertedebatte, die wird doch im Wesentlichen hier bei uns geführt. Nicht? Es ist auch gut, dass sie geführt wird, nicht? Und dass wir uns klar machen, dass unsere Werteverteidigung nicht glaubwürdiger wird, wenn Länder, die wir zum westlichen Kreis zählen, diese Werte nicht einhalten. Also dem will ich ja gar nicht widersprechen. Aber Verzeihung, die andere Seite, also wenn China oder die Türkei oder die Iran oder wer auch immer da kommt und sagt, jetzt haltet ihr euch nicht an eure Werte, das lässt mich ehrlich gesagt ziemlich kalt, weil die sich schon gar nicht an unsere Werte halten. Das ist ja nur dazu da, um uns in eine schlechtere Position und schlechteres Licht zu rücken. Und was Jörg Lau zur NATO sagte, das kann ich nur voll unterstreichen, genau so ist das eben. Wir müssen einfach in der Lage sein, uns selber zu verteidigen. Und gegen Russland, auch ohne die USA, müssen wir das können. Das hätten wir uns schon lange uns sagen müssen, dass wir das können müssen. Denn es könnte ja auch sein, dass es mal zwei Kriege gleichzeitig gibt. China in Asien und Russland gegen NATO-Staaten wie das Baltikum. Dann werden es die Europäer auch allein können müssen. Und wir können es eben nicht. Und wir werden noch Jahre brauchen, bis wir dahin kommen, dass wir es können. Und deswegen sind wir so wahnsinnig abhängig von den USA für diese Übergangszeit und damit auch von Präsident Trump. Und das ist unsere eigene Schuld, denn wir haben ja nicht angefangen, uns zu bewegen, als nettere amerikanische Präsidenten uns sagten, ihr müsst das jetzt mal können. Erst als der Trump gedroht hat, glaubwürdig gedroht hat, dass er uns den Schutz entzieht, erst da sind wir ins Handeln gekommen. Und bei aller Dingen, das nimmt ja nichts zurück von der Bewertung von Trump, auch der Iran hat erst angefangen einzulenken, als Trump eine Wortwahl benutzte, die es zumindest glaubwürdig erscheinen ließ, dass er wirklich anfangen würde, Brücken und Kraftwerke zu bombardieren. Nicht? Und das ist das Unangenehme, nicht? Dass wir uns doch da selber erwischen, dass wir auf der einen Seite gegen diese Art von Politik, gegen diese Art von Rhetorik mit sehr guten Gründen dagegen sind und gleichzeitig uns eingestehen müssen, bevor es jemand so wie Trump gemacht hat, haben wir nicht reagiert, haben die Iraner nicht reagiert. Und da ist einfach ein richtiges moralisches Problem, wo wir einen Interessenkonflikt mit uns selber austragen müssen, warum wir in die Lage gekommen sind, in der wir sind.
Würden Sie denn wirklich sagen, dass der Iran jetzt eingelenkt hat?
Naja, jedenfalls ist er jetzt, soweit wir wissen, zu Verhandlungen bereit. Ich meine, wenn die das, dass die hart mit harten Bandagen kämpfen, haben wir schon heute gesehen. Wir hatten heute, obwohl offiziell seit den frühen Morgenstunden eine Waffenruhe gilt, hat der Iran wieder arabische Nachbarn beschossen, wieder zivile Ziele, mit der Begründung, ja, die USA und Israel hätten ja vor Erklärung der Waffenruhe auch noch geschossen, dann könnte man es jetzt während der erklärten Waffenruhe machen. Das ist auch wieder so eine Art von Begründung, die passt ja überhaupt nicht in diese regelbasierte Welt, wenn man überhaupt glaubt, wir haben jetzt mal ein Abkommen geschlossen, dass wir erstmal verhandeln und solange Waffenruhe gilt für die nächsten 14 Tage, hat sich der Iran schon in den ersten Stunden nicht daran gehalten. Deswegen können Sie natürlich sagen, vielleicht hat er gar nicht eingelenkt, der ist die ganze Zeit nur dabei zu machen, was er für sich für Interessen geleitet hält und wir sollten da nicht zu viel drauf geben. Aber dann würde das eben Trump auch in eine schwierige Lage bringen, dass er ja nicht wie der sprichwörtliche Hund mit eingezogenem Schwanz von diesem Schlachtfeld gehen will. Das würde ihn dann wieder dazu bringen, dass er um seine eigene Glaubwürdigkeit willen Dinge tun muss, von denen wir eigentlich hoffen, dass er sie nicht tut.
Ja, es gibt ja auch den Taco Trump, ne?
Ja, genau.
Trump always chickens out, ja, also er zieht immer den Schwanz ein. Den kennen wir ja auch. Es gehört ja zu den Bonmots der Politik, dass es im Krieg immer nur Verlierer, aber keine Gewinner gibt. Ist das in diesem Krieg auch so oder gibt es vielleicht doch einige Gewinner, zum Beispiel China oder Russland?
Also ich glaube, hier sieht sich Stand jetzt Israel auch als Gewinner. Die haben Ziele erreicht, ich spreche von der Netanjahu-Regierung, Ziele, die Netanjahu seit Jahrzehnten verfolgt hat, hat er nun in der günstigen Situation mit einem US-Präsidenten, der endlich mitgemacht hat, alle anderen haben immer gesagt, nein, no way, da sind wir nicht dabei, hat er erreicht. Das iranische Militär ist enorm reduziert worden. Und die sind ja noch nicht zu Ende. Die haben, glaube ich, auch die Idee, dass das vielleicht scheitert und doch noch weitergeht. Aus israelischer Sicht ist ein Waffenstillstand jetzt keine kluge Idee. Und das Regime wird sich auch als Gewinner sehen. Denn allein die Tatsache, dass jetzt mit ihnen verhandelt wird, nachdem man vorher gesagt hat, ihr seid überhaupt nicht satisfaktionsfähig, ihr müsst kapitulieren, wir wollen Regime Change, das ist natürlich ein Sieg aus dieser Sicht. Der Angegriffene muss immer nur überleben, um schon gewonnen zu haben. Also es ist ein sehr, sehr gemischtes Bild, was wir da haben.
Ich bin mir gar nicht, also beim Iran gehe ich mit und die sehen sich nicht nur als Gewinner oder ich so rum. Ich sehe das Regime durchaus ein Stück weit als Gewinner, weil sozusagen die Revolutionsgarden jetzt auch erstmal gerade keinen starken Führer, obersten Führer im Iran vor der Nase haben, sondern sie sind eigentlich die Strippenzieher. Übrigens wahrscheinlich auch ein Grund, warum heute Morgen noch Beschuss war. Es gibt dieses Mosaik-Defense-System, das heißt also praktisch, dass dezentral Angriffe aus dem Iran rausgehen und möglicherweise auch einfach diese dezentrale Information noch nicht angekommen ist. Aber es gab übrigens auch im Iran selbst Beschuss noch nach der Waffenruhe, ohne irgendjemanden dabei jetzt verteidigen zu wollen. Aber es ist, glaube ich, einfach schwer nachzuvollziehen, warum das gerade so ist. Bei Netanyahu bin ich mir ehrlich gesagt auch nur bedingt sicher, denn also sein Ziel muss eigentlich ein Regime-Change sein, denn solange dieses System, Revolutionsgarden, oberster Führer an der Macht ist, kann sich Israel eigentlich nicht sicher sein, denn das ist eine Säule dieser Islamischen Republik, ja, also die Zerstörung Israels. Und die wird mit diesem Regime auch bleiben. Also man wird weiterhin unter Bedrohung bleiben. Aber der größte Verlierer sind die Menschen im Iran. Also da kommt man, glaube ich, einfach nicht drum rum.
Ich glaube, es ist für die meisten Beteiligten ein Mixed Bag. Also man kann für die meisten Betroffenen sowohl Dinge, die für sie jetzt besser gelaufen sind, aber auch gleichzeitig Nachteile. Wenn wir mal mit Putin anfangen. Klar, der höhere Ölpreis war gut für ihn. Der hat ihm Geld in die Kassen gespült. Und sozusagen dieser Versuch, über die Finanzen Putin von dem Kriegführen der Ukraine abzubringen oder es ihm schwerer zu machen, der ist unterbrochen worden mit Milliarden Einkünften allein in diesen wenigen Wochen. Auf der anderen Seite Putin als ein Machtmensch, der Verbündete schützen kann. Das ist jetzt schon dreimal schiefgegangen. Er konnte in Syrien nicht verhindern, dass Assad gestürzt wurde. Er konnte in Venezuela nicht verhindern, mit denen er auch einen Militärpakt hatte, dass das Regime Maduro gestürzt worden ist. Und auch der Iran war ja eher auf der russischen Seite, nicht? Die machen da sehr gute Atomgeschäfte, denn wer bringt denn die ganzen Atommaterialien dorthin und entsorgt, auch unter Abkommensbedingungen? Das ist ja alles Putin. Er hat die Drohnen bekommen für den Ukraine-Krieg, die berühmten Shahed-Drohnen aus dem Iran. Also wenn ich ein Verbündeter von Putin wäre, dann hätte ich jetzt Sorge, ob das eine gute Idee ist und ob Putin mich im Konfliktfall schützen kann, kann er offenkundig nicht. Also bei Ölpreis ja, gut für Russland. Das öffentliche Auftreten schlecht. Wenn ich mir jetzt China anschaue, deren Abhängigkeit erst vom venezolanischen Öl, jetzt vom iranischen Öl, die haben jetzt richtige Schwierigkeiten, die Energie zu bekommen, die sie brauchen, um ihr Modell am Laufen zu halten. Und sie haben eben auch gelernt, dass sie eben auch relativ wenig globale Macht haben, um Dinge in ihre Richtung zu bringen. Und auf der Gegenseite steht, dass China jetzt immer sagen kann, ja, da seht ihr es mal wieder, wenn ihr euch auf die USA verlassen wollt, die halten sich an keine Regeln, die sind keine guten Verbündeten, überlegt euch doch mal, ob ihr es nicht mit uns macht. Also auch wieder das gemischt,
ist,
nicht?
Das ist allerdings ein starker Punkt, auch für Putin. Ja. Also wenn die Amerikaner mit all ihrer Macht es nicht schaffen, so ein schwaches Land wie Iran niederzuwerfen, dann ist das auch ein Zacken aus der Krone von Donald Trump und den USA.
Naja, militärisch niedergeworfen haben sie ja. Es geht um die wirtschaftlichen Folgen, ob man bereit ist, die noch länger in Kauf zu nehmen, um sozusagen die Arbeit zu vollenden. Aber das will ja Trump möglicherweise nicht. Aber dass die den Krieg nicht gewinnen können, das bleibt doch nicht übrig.
Aber eine ähnliche Art von Erpressung, wie die Iraner das jetzt gemacht haben mit dieser Straße von Hormuz, steht ja auch zum Beispiel. Die können auch andere anwenden. Ne? Also es gibt noch andere wichtige Wasserstraßen, die die Weltwirtschaft stillstellen können, wenn sie blockiert werden. Und bei China in der Nähe gibt es auch mehrere davon. Also es ist wirklich, glaube ich, da führt kein Weg dran vorbei. Für die USA ist es kein Erfolg im Blick ihrer Gegner.
Können die noch irgendwas raushandeln jetzt in Islamabad? Oder geht es einfach nur darum, sich jetzt ein bisschen Zeit zu verkaufen, eine Atempause einzulegen und für die nächste Runde, wie immer die aussehen mag, fit zu machen?
Ist schwer zu sagen. Also Herr von Marschall kennt sich mit der amerikanischen Innenpolitik gut aus als ehemaliger Korrespondent da. Ich glaube, den Amerikanern sind gewisse Grenzen auch gesetzt in ihrer Schmerz, in ihrem Schmerzempfinden oder Schmerz, den Schmerz, den sie ertragen können in einem Wahljahr, in einem Jahr, in dem Donald Trump eh schon vor großen Problemen steht. Ich glaube, er will die Sache möglichst schnell beenden. Und das spielt wiederum der anderen Seite in die Karten.
Die Sache schnell beenden, das ist für mich leider jetzt das Stichwort, denn unsere Sendezeit ist vorbei. Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema Ende der Eskalation. Was taugt die Waffenruhe in Nahost? Es diskutierten Jörg Lau, außenpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Berliner Tagesspiegel und Karin Sens, ehemalige ARD-Korrespondentin in der Türkei und im Iran. Und mein Name ist Thomas Ihm. Ich bedanke mich für die Diskussion und ich bedanke mich beim Publikum fürs Zuhören.